Wir beten. Guter Gott, wir bitten dich, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Der Predigttext, um den es an diesem Sonntag geht, das ist ein Text, der ist mir das erste Mal auf eine ganz andere Art und Weise in der Schule begegnet. Und zwar habe ich damals im Schulchor gesungen und der Text, der heute Predigttext ist, war das Lied, was wir über, ich weiß nicht, Wochen oder Monate hinweg geübt haben und was dann irgendwann auch mal zur Aufführung gekommen ist. Ich lese uns den Predigttext. Es ist der Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und rein Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört auf Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Und ich könnte mir vorstellen, wer früher selber im Chor gesungen hat oder das noch tut, der kennt auch den Chorsatz dazu. Mein erster Punkt heute Morgen heißt die Rückkehr des Königs. Wir feiern heute den ersten Advent. Die erste Kerze brennt bereits auf dem Adventkranz. Und als ich gestern meine Predigt zu Ende geschrieben habe, da hatte ich eine schöne Tasse Earl Grey in der Hand, eine schöne Tasse Tee. Ich konnte von meinem Arbeitszimmer rausgucken, nach draußen, auf die Schneelandschaft und die Sonne schien. Und wenn wir heute Nachmittag zu Hause sind, dann gibt es vielleicht noch ein Stückchen Kuchen, eine schöne Tasse Kaffee dazu. Und ich finde, genauso gehört die Advents- und Weihnachtszeit. Und wenn wir dann noch am kommenden Sonntag hier in der Gemeinde wieder sind und es gibt hier Entenbrust und Rotkohl und wir singen dann noch einige Adventslieder, dann ist das Leben irgendwie schon fast perfekt. Und ja, das ist es. Das ist es für mich, das ist es für mich heute hier an diesem Ort. Und doch weiß ich, dass genau an diesem Morgen, in diesen Tagen, Menschen überall woanders auf der Welt keine schöne Advents- und Weihnachtszeit erleben. Ihnen ist gerade nicht nach Advent und nach Weihnachten, und zwar nicht nur deshalb, weil sie vielleicht an einem anderen Glauben anhängen. Nein, ihnen ist deshalb nicht nach Advent und Weihnachten zumute, weil sie Drohnenangriffe fürchten müssen, weil sie nicht so genau wissen, wohin können wir uns flüchten, wo sind wir safe, wo sind wir sicher. Oder noch aus anderen Gründen. Und während es für mich eigentlich so wie es jetzt fast schon so bleiben kann, wie es ist, sehen sich andere ganz verzweifelt nach einer Veränderung der Verhältnisse. Nach einer Veränderung unserer Gesellschaft, unserer Weltordnung und sie brauchen einen Neuanfang. Sie sehen sich nach einem Ende von dem, was ist und davon, dass es neu wird. Man könnte auch sagen, sie sehen sich danach, dass das Chaos in ihrem Leben ein Ende hat, dass Ruhe und Frieden einkehren. Oder noch einfacher gesagt, sie sehen sich nach Segen, nach Gerechtigkeit, nach einer heilen Welt und einem heilen Leben. Und zwar nicht erst eines Tages, sondern jetzt sofort. Diesen Traum von einer anderen, von einer besseren Welt, den haben Menschen immer wieder und zu ganz vielen Zeiten schon geträumt. Den Traum von einer guten, einer heilen Welt, in der es gerecht zugeht und in der Menschen haben, was sie zum Leben brauchen. Eine Welt, wo ich mich abends hinlegen kann und ich kann mich zufrieden hinlegen. Ich weiß, ich werde diese Nacht durchschlafen Und wenn ich morgens aufwache, dann kann ich mich darauf freuen, was ist, weil mich ein hoffnungsvoller Tag erwartet. Davon und von dieser besseren Zeit, davon erzählt der Psalm, den ich uns eben vorgelesen habe, Psalm 24. Und wenn man ihn unterteilen wollte, den Psalm, dann könnte man ihn in drei Strophen unterteilen, weil er das hat, irgendwie so drei Abschnitte. Und in der ersten Strophe, da geht es nur darum, dass eine Zeit kommt, dass eine Zeit angekommen ist, in der der König zurückkommt. Und dieser König, das ist genau derjenige, der ganz zu Anfang, als diese Welt anfing zu entstehen, der damals bereits zu Beginn der Welt das Chaos besiegt hat, indem er sie geordnet hat. Da hat er das Wasser hierhin sortiert und den Himmel da und die Vögel kamen hierhin und dann waren da die Landtiere und dann Pflanzen und so weiter. Und wer mal den Schöpfungsbericht gelesen hat, der wird das kennen, dem wird das vertraut vorkommen. Gott hat die Welt sortiert und indem er das getan hat, hat er das Chaos beseitigt. Und ich vermute, ihr kennt das auch aus euren Zimmern, aus euren Räumen, wenn da Chaos ist. Wenn man das sortiert, dann hört das Chaos auf. Dieser König, der jetzt zurückkehrt, er hat damals schon diese Chaosmächte, diese Chaoskräfte besiegt, die unserem Leben manchmal sehr feindlich gegenüberstehen. Und wenn er das schon einmal geschafft hat, dann, so ist das Vertrauen, dann kann er das auch wieder. Er vertreibt das Chaos und dann wird es friedlich, es wird ruhig, auch bei uns, auch in uns. Ihm gehört diese Erde, sie gehört ihm immer noch und jetzt kehrt er zurück. Er ist auf dem Weg, Advent, Zeit des Kommens, Zeit der Ankunft und das Gute ist, er kommt, so oder so. Er, der die Welt geordnet hat, er kommt jetzt wieder, unaufhaltsam. Das ist das, wovon Strophe 1 erzählt. Und Strophe 1 auch deshalb, weil Psalmen ja erstmal so etwas wie Lieder sind. An der Stelle überspringe ich jetzt erst einmal die zweite Strophe und wir machen mit der dritten weiter. Denn hier wird gleich zweimal gefragt, wer ist denn dieser König? Und Psalm 24, er sagt dazu, ja, dieser König ist der Herr der Heere. Oder auch der Heerscharen. Und im Unterschied zu allen anderen Kriegshelden in dieser Welt fordert er nicht die Unterwerfung des Besiegten, sondern es geht um Aufrichtung und Ausrichtung. Und wenn Kriegshelden in unserer Welt Leid und Kummer bringen, dann bringt dieser hier Heil und Segen. Dieser Psalm hier, dieser Text, der ist wahrscheinlich so um die 3000 Jahre alt. Davon können wir ausgehen. Und wir sehen, seit damals hoffen fromme Menschen und auch weniger fromme Menschen darauf, dass sich die Verhältnisse ändern. Dass eines Tages der Messias kommt. Und das Wort Messias heißt derjenige, der zum König gesalbt wurde. Also der, von dem wir ausgehen können, dass er der König ist. Dieser Zeit sehen sich Menschen danach, dass diese Welt neu geordnet wird, eine neue Weltordnung aufgerichtet wird. Und Christinnen und Christen glauben seit 2000 Jahren, dass dieser Messias, der Gesalbte, dass der in einem Stall von Bethlehem zur Welt gekommen ist. Und ja, schauen wir dann an das Leben Jesu, wie das denn weiterging, als er etwas älter wurde, wie er gelebt hat und wie er gestorben ist. Dann erkennen wir, dieser Messias, dieser König, er hat nicht durch Waffengewalt gesiegt, sondern durch Annahme und Vergebung. Und darum zweitens, sich Gott nähern. Auf meinem Schreibtisch zu Hause, wo auch ein bisschen Chaos ist, da liegen drei Wunschzettel. Es sind die Wunschzettel unserer Kinder und diese Wunschzettel, sie sind unterschiedlich groß. Dabei stehen auf dem größten Wunschzettel tatsächlich die wenigsten Wünsche drauf. Aber unsere Kinder auch, und sie wissen das auch, weil wir ihnen das jedes Jahr wieder sagen, Wunschlisten sind keine Bestelllisten. Weihnachten nicht und auch sonst im Leben nicht. Wofür diese Wunschlisten aber stehen, das sind ja Erwartungen. Das sind Hoffnungen. Und die große Frage ist, was erwarten wir vom Heiligen Abend? Was erhoffen wir uns von Weihnachten, vom Weihnachtsfest? Geschenke, gutes Essen oder dann vielleicht auch noch etwas anderes? Was erwarten wir von Gott, dem Schöpfer, dem Erhalter des Himmels und der Erde? Erwarten wir überhaupt etwas von ihm und machen uns auf dem Weg zu dem Berg, wo der König wohnt? So ist das hier beschrieben, ja. Oder gehen wir unsere eigene Wege im Leben und hoffen, dass wir dort auf Heil und Segen treffen? Und in meinem Kopf, wenn ich mir das so überlege und vorstelle, in meinem Kopf entsteht gerade das Bild von einem König, der auf einem Thron sitzt. Wahrscheinlich war das damals anders, aber das sind ja die Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin. Wenn ich hier von einem König höre, dann denke ich vielleicht an Herrn der Ringe oder ich denke an irgendwelche mittelalterlichen Szenen. Ja, ich weiß, dass es damals anders war und trotzdem, das ist das Bild, das entsteht. Und wenn ich jetzt zum König gehen möchte, als guter Untertan, dann stelle ich mir vor, dass ich normalerweise erstmal zu jemand anderem hingehen muss, vielleicht zu einem Torwächter. Und ich muss dem dann sagen, was ich vom König will, weil einfach so hingehen, das funktioniert ja nicht. Und dann würde der erstmal mein Anliegen prüfen. Mal schauen, was will der denn da, der da vom König? Aber der Text hier, der Psalm, beschreibt es ganz anders. Der sagt, nein, bei Gott ist es anders. Wer zu Gott kommt und zu Gott kommen möchte, das entscheidet kein Torwächter. Das entscheidet auch kein Torhüter, sondern das entscheide ich immer noch selbst. Ich muss entscheiden, ob ich zum König gehen möchte. Das entscheidet niemand anderes für mich. Denn hier gibt es keine Einlasskontrolle, sondern es gibt immer nur Selbstprüfung. Und dann erklärt der Psalm, es gibt eigentlich zwei Einlasskriterien. Unschuldige Hände und ein reines Herz. Das sind die Kriterien. Unschuldige Hände und ein reines Herz. Und wer das hat, der darf zu Gott kommen. Unschuldige Hände, da steht erstmal für das, was ich tue, für meine Hände, also für meine Handlungen. Und ein reines Herz, naja, da steht für meine innere Orientierung. Es geht also darum, wie ich lebe und an wem ich mich in meinem Herzen, in meinem Leben orientiere. Es geht um meine Herzenshaltung. Und etwas später in diesem Gottesdienst werden wir von zwei Menschen hören, die sich taufen lassen wollen, und sie werden uns erzählen, was ihre Beweggründe für diese Entscheidung sind, was sie motiviert. Denn genau darum geht das, Jesus nachzufolgen, auf Gottes Wort zu hören, uns in dem, was wir tun, uns immer wieder an ihm auszurichten und auch innerlich unser Herz für ihn zu öffnen. Natürlich sind das jetzt alles meine Worte, aber darum geht es im Kern, in allen Lebensfragen nach Jesus zu fragen und danach, was er für richtig hält. Aber in diesem Text kommt dann noch etwas Zweites dazu. Und davon spricht dann auch die dritte Strophe. Ja, es liegt an uns, ob wir ihm unsere Herzenstüren öffnen, aber er ist auch schon längst auf dem Weg zu uns. Wir fragen nach ihm, aber er kommt schon zu uns. Und das heißt, er ist schon längst auf dem Weg zu uns. Sich auf diesen Moment vorzubereiten, sich darauf einzulassen, auf das Kommen Gottes in unser Leben hinein. Und dann sind es vielleicht nicht alle gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich von jetzt auf gleich ändern, aber hier in mir drin, da wird es anders. Dann kann hier wenigstens Frieden werden schon einmal und dann empfange ich hier Segen und von hier aus kann er dann auch wieder raus über meine Hände in diese Welt kommen. Denn er bringt er Ordnung in mein Chaos hinein, welches auch manchmal in mir selber herrscht. Und dann ist es vielleicht so, wie in dieser Erzählung mit dem Sturm, als die Freundinnen und Freunde von Jesus da auf diesem Boot waren und es kam Sturm auf, Und Jesus sagte ein Wort und es wurde ruhig. Frieden im Chaos. Oder diese andere Geschichte, diese Erzählung, als der Hauptmann in der Stadt Kapernaum eine Idee davon hatte, als er zu Jesus kommt, sein Knecht, sein Angestellter war krank. Und als Hauptmann war es schon außergewöhnlich, dass er sich so um seine Angestellten kümmerte, aber er tat das. Also ging er zu Jesus und da sagte er dann zu Jesus, nee, mitkommen brauchst du nicht, das ist schon in Ordnung. Aber sag nur ein Wort. Sag nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und er tat das und es passierte. Und darum drittens, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Erster Advent ist heute, am vierten Advent ist der heilige Abend und dann kommt der siegreiche Held, der Heil und Segen mit sich bringt. Es gibt ein Thema im Laufe des Kirchenjahres, das kommt zweimal vor. Das ist der Jubel einer großen Menge über das Kommen Gottes in Jesus Christus. Wir haben die Textlesung vorhin gehört. Und diesen Jubel hören wir an dem Tag, als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hineinreitet. Und es wird klar, die Menschen, sie empfangen ihn hier als den wahren König. Von Gott gesandt, zieht er ein in die Königsstadt. Und es ist derselbe Jubel, dem wir in der Adventszeit einstimmen. Und wenn wir singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und darum ist der Psalm, unser Predigttext, wahrscheinlich das älteste Weihnachtslied überhaupt. 3000 Jahre alt. Dieses Weihnachtslied ist älter als Advent und Weihnachten. Wahrscheinlich hat man damals bloß eine andere Melodie dazu gesungen. Machet die Tore weit und gemeint ist weit, weit auf. Nicht nur ein Spalt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Ehre einziehe. Was erwarte ich von Gott? Was soll da zu mir kommen? Ich glaube, wir können ganz viel von ihm erwarten, aber auch umgekehrt erwartet er, dass wir uns eben für ihn öffnen. Psalmen, Lieder haben oft Theologen nennen das Sitz im Leben. Also ein Lied entsteht in einer bestimmten Situation. Und jeder, der vielleicht schon mal ein Lied geschrieben hat, der weiß, das hat auch gerade viel mit meiner Verfassung zu tun, das hat was mit der gesellschaftlichen Situation zu tun, das hat was mit dem zu tun, was mir gerade wichtig ist. Das ist heute so und das war damals schon so. Und deswegen kann man sagen, ja, Lieder sind in einem bestimmten Setting entstanden und sie sind dann auch zu bestimmten Situationen gesungen und gespielt worden. Und dieses Lied hier, das beschreibt wahrscheinlich den Moment, als die Bundeslade, also dieser Kasten, der mit Gold überzogen war und wo die 10 Gebote auf 2 Tafeln drin waren, das beschreibt wahrscheinlich den Moment, als dieser Kasten nach Jerusalem gebracht wird, in die Königsstadt. Und hier in Jerusalem soll die Bundeslade nun aufgestellt werden. Und es ist klar, der König kommt. Wer diese Erzählung kennt, der weiß, dass beim Transport der Bundeslade eines der Tiere ausrutscht. Das ist ganz interessant nachzulesen. Könnt ihr mal machen, 2. Samuel-Buch. Jedenfalls rutscht eines der Tiere aus. Die war wohl so schwer, dass sie gezogen werden musste. Und ein Mann, der daneben steht, will helfen und greift dem Tier ins Geschirr. Und das ärgert Gott so sehr, dass der Mann kurz danach stirbt. Ich finde das ein bisschen schräg, aber jedenfalls ist das so. Wahrscheinlich, weil Gott schon selber dazu in der Lage gewesen wäre und er das eine Anmaßung fand. Aber David bekommt jetzt Angst und sagt, na, diese Lade will ich vielleicht doch nicht bei mir in Jerusalem stehen haben, wenn das die Folge sein kann. Also entschließt er sich, diese Lade erstmal zu jemand anderem zu bringen. Und dieser heißt Obed-Edom. Und dann bleibt diese Bundeslade 3 Monate bei der Familie von dem Obed-Edom. Und in dieser Zeit erleben er und seine Familie unglaublich viel Segen. Es wird nicht so genau beschrieben, worin der besteht, aber es ist klar, wo diese Bundeslade bei ihm ist. erlebt diese Familie ganz viel Segen. Das wird ihnen wirtschaftlich gut gegangen sein. Wahrscheinlich auch in der Familie. Wahrscheinlich waren sie auch alle irgendwie gesund. Also diese Familie erlebt ganz viel Segen und es geht ihnen gut. Und David sieht das und überlegt sich, nee, die Bundeslade, die hätte ich dann doch lieber in Jerusalem. Also wird dann die Bundeslade jetzt nach Jerusalem transportiert. Die Bundeslade mit den 10 Geboten, sie steht für die Gegenwart Gottes. Und so unverständlich es für mich ist, dass dieser eine Mann da stirbt, der nur helfen wollte, erzählt diese Geschichte aber vor allem, wo Gott und seine Gebote ankommen. Wo Menschen die Tore weit und die Türen hoch machen, da kommt der Segen hinein. Da zieht der Segen ein. Da erleben die Menschen einen Segen in ihrem Leben wie nie zuvor. Und darum wären wir schön dumm, wenn wir die Tür nur einen Spalt weit aufmachen. Wir tun gut daran, sie ganz weit aufzumachen. Wo Gott hineinkommt, da erleben Menschen Segen. Und das ist bis heute so geblieben. Und darum freue ich mich sehr, dass ihr beiden uns später davon erzählen werdet, was das für euch bedeutet, Jesus das Herz zu öffnen, ihn einzuladen. Denn dort, wo wir Jesus nachfolgen, da verändert sich unser Denken, weil wir umdenken, weil auf einmal andere Dinge wichtig werden, weil wir uns an Jesus orientieren und dem, was er getan hat. Und damit verändert sich ja auch unser Tun. Und ja, das bringt uns manchmal in Konflikte, manchmal mit uns selbst, weil wir nicht genau wissen, was richtig ist, manchmal auch mit unserer Umwelt, weil vielleicht in dieser Welt andere Dinge gang und gäbe sind. Aber da, wo wir uns für ihn öffnen, da kommt er hinein und da wohnt auch der Segen. Amen.